Ich möchte heute Abend einige Abschnitte lesen aus dem ersten Buch Mose. Erst Kapitel 5 und dann Kapitel 4 und dann Kapitel 3. Kapitel 5, Vers 1. Dies ist das Buch von Adams Geschlechten. An den Tagen, da Gott Adam schuf, machte er ihn im Gleichnis Gottes. Mann und Weib schuf er sie. Und er segnete sie und gab ihnen den Namen Mensch an dem Tage, da sie geschaffen wurden. Und Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach seinem Bilde, und gab ihm den Namen Seth. Soweit. Und dann Kapitel 4. Und der Mensch erkannte Eva, sein Weib, und sie ward schwanger und gebar Kain. Und sie sprach, ich habe einen Mann erworben mit Jehova. Und sie gebar ferner seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach Verlauf einer Zeit, da brachte Kain dem Jehova eine Opfergabe von der Frucht des Erdbodens. Und Abel auch er brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und Jehova blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber auf Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Dann Kapitel 3, Vers 21. Und Jehova, Gott, machte Adam und seinem Weibe röcken von Fell und bekleidete sie. Die Absicht ist, diese Tage über die Opfer zu sprechen. Aber bevor wir anfangen mit dem dritten Buch Mose, wo das meiste über die Opfer gesagt wird, dachte ich gut, einige einleitende Bemerkungen zu machen heute Abend über die Opfer in Verbindung mit diesen und noch einige Stellen, die wir im ersten Buch Mose finden. Und ich habe Kapitel 5 dabei gelesen, nicht weil da über Opfer gesprochen wird, aber weil wir da den großen Grundsatz finden, die das Verhältnis des Menschen zu Gott regelt. Wir haben hier erst im Anfang, wie der Mensch erschaffen ist, an dem Tage, da Gott Adam schuf, macht er ihn im Gleichnis Gottes. Und wir wissen jedenfalls etwas, was das bedeutet. Das bedeutete, dass er keine Sünde kannte. Er war moralisch im Gleichnis Gottes. Aber wir wissen, was stattgefunden hat in Kapitel 3. In Kapitel 3 haben wir, dass Adam und Eva das einzigste Gebot, das Gott ihnen gegeben hatte, das einzigste, worin sie beweisen konnten, dass sie willig waren, geschöpft zu sein und die Rechte Gottes als Gott anerkennen wollten, übertreten haben, und sie sind dadurch Sünder geworden. Und dann finden wir hier, dass nach dieser Tat von Adam, Adam lebte 130 Jahre und zeugte einen Sohn in seinem Gleichnis, nach seinem Bilde. Das heißt, der Sohn, den Adam empfing, der war nach dem Gleichnis und dem Bilde eines gefallenen Menschen, der ein Sünder war und unter dem Gericht Gottes, einen Menschen, der ursprünglich, es ist wahr, in Verbindung mit Gott gestanden hat, aber das verlassen hatte. Er hatte sich verborgen für Gott. Der Mensch, der Sohn von Adam, war ein Sünder, weil sein Vater ein Sünder war. Und das ist der große Grundsatz, die wir in Gottes Wort haben. dass der Mensch eine Natur hat, die abhängig ist, die in Übereinstimmung ist mit der Familie, zu wem er gehört. Und wie wir hier sehen, wir auch, lass ich lieber sagen, wie Apostelgeschichte 17 uns sagt, ist das ganze Menschengeschlecht entstanden aus einer Familie, Mann und Frau. Und das bedeutet also, dass alle zu dieser Familie gehören, der Familie von Adam. Aber ich denke, wir alle kennen die Stellen im Neuen Testament, wo Gottes Wort spricht über einen zweiten Adam. Und wenn wir diese Stellen lesen, zum Beispiel in Römer 5 von Vers 12 ab und in 1. Korinther 15, dann sehen wir, dass das, was wir hier gesehen haben von der Familie des ersten Adams, auch wahr ist in Beziehung mit denjenigen, die in Verbindung stehen mit dem zweiten Adam. Dass alle, die mit ihm in Verbindung stehen und zu seiner Familie gehören, teilhaben an den Charakter, die dieser zweite Adam hat. Und wir wissen, ich sage zweiter Adam, ich kann auch sagen der letzte Adam, so nennt Gottes Wort ihn. Aber es gibt, er war auch der zweite Adam, sondern nur Gottes Wort nennt ihn der letzte Adam, weil es kein dritter mehr geben kann. Gottes Wort kennt nur zwei Arten von Menschen. Menschen, die in Verbindung mit Gott stehen können, und Menschen, die die Natur haben von dem gefallenen Adam. Und so nennt Gottes Wort die Familie von der erste Adam und die Familie von der letzte Adam. Und wenn wir die Abschnitte in Gottes Wort lesen, die über diese Familien sprechen, dann sehen wir den großen Unterschied. Keiner, der in Verbindung steht mit der erste Adam, kann in die Gegenwart Gottes sein. Sie alle haben den Charakter von Übertreter, die geflüchtet sind von der Gegenwart Gottes, und das einzige Gute, was sie bei sich haben noch, ihr Gewissen, ist nicht etwas, was sie hinzieht zu Gott, aber das gerade macht, dass sie flüchten aus der Gegenwart Gottes. Dass sie sich verbergen vor ihm. Das ist ihr Charakter. Und Gott kann keine Gemeinschaft mit sie haben und kann ihnen auch nicht segnen. Aber dann ist da ein zweiter Adam, und das ist derjenige, in welcher Gottes Wohlgefallen ist, und alle, die ihm zugehören, teilen seinen Platz mit ihm, der Platz des Wohlgefallen Gottes. Aber wenn wir sehen, wann sind diese Familien angefangen, dann haben wir es von dem ersten Adam hier gesehen. Aber von dem zweiten Adam können wir nur, nachdem auch dieser Adam ein Werk vollbracht hat, eine Tat getan hat. So wie der erste Adam das Haupt einer Familie wurde, nachdem er eine Tat getan hat, eine Tat von Ungehorsam gegen Gott, so ist der zweite Adam, der letzte Adam, auch das Haupt einer Familie geworden, nachdem er eine Tat begangen hat. Und wir wissen, was diese Tat war. Eine Tat von vollkommener Gehorsam an Gott und vollkommene Verheiligung von Gott. Und die Resultate von dieses Werk werden zugerechnet an ihn, und in Verbindung mit dieser Regel, die wir gefunden haben, mit allen, die mit ihm verbunden sind. Aber das macht uns klar, dass diese Tat, die er begangen hat, das Kreuz von Golgatha, das Mittelpunkt ist der ganzen Geschichte der Menschheit. Und dass die ganze Geschichte der Menschheit von der Schöpfung an hinwies auf das Kreuz, lass ich lieber sagen, die Geschichte der Menschheit, so wie Gott sie uns beschreibt. Denn Gott beschreibt, wenn er die Geschichte der Menschheit beschreibt, nur was ihr Zustand ist, und wie er damit beschäftigt ist, um einzugreifen, um Sünder, diese verlorenen Menschen, zurückzuführen zu ihm, und die Mittel dazu reichen, auf welche sie zu ihm zurückkommen konnten. Und wo also das Kreuz, das Werk, was der Herr Jesus getan hat, das einzigste Mittel ist, durch welche Menschen zu Gott kommen können, da verstehen wir, dass das ganze Alte Testament ein nur seine Gepräge enthält von das Kreuz. Alles weist hin auf das Kreuz. So wie der Herr Jesus auch sagt in Johannes 5, dass Moses über ihm geschrieben hat. Und wie er auch selbst sagt in Lukas zu den Emmergängern, dass auch Moses, dass in allen Schriften von ihm gesprochen wurde und bewiesen wurde, dass er leiden musste und danach die Heiligkeit empfangen. Ja, das ist wirklich das Kennzeichen der ganzen Geschichte der Menschheit. Vom Anfang an, im Garten Edens, richtete Gott der Blick der Menschen nach das Kreuz, das 4000 Jahre später stattfinden da sein sollte. Und in aller Ewigkeit, man kann keine Zeit nennen, aber in aller Ewigkeit werden die Blicke der Menschen zurückgerichtet sein nach Golgatha, nach das Kreuz, aufgrund dessen sie alle diese Segnungen empfangen haben. Und nun finden wir in diesen Abschnitten, die wir gelesen haben, die erste Andeutungen für von Opfer. Und wenn Gottes Wort eine neue Wahrheit mitteilt, dann finden wir das erste Mal, die ersten Malen, können wir sagen, immer wichtige Grundsätze, die uns klar machen, was die Bedeutung von dieser neuen Wahrheit ist. Wir haben hier in Kapitel 4 gehabt, dass Abel und Kain beide, lass ich lieber sagen, Kain und Abel, denn Kain wird erst genannt, zu Gott kommen wollen, um eine Opfergabe darzubringen. Wir sehen hier nur, was der Anschauer sehen kann. Aber wenn wir im Neuen Testament lesen, in Hebräer 11, da teilt der Heilige Geist uns auch mit, was in dem Herzen hervorging von diesen zwei Männern. Und es ist immer wichtig, um sich, wenn man eine Sache beurteilen will und daraus lernen will, nicht nur als Zuschauer da zu sein, aber sich auch auf den Platz zu stellen von der Person selbst. Und das finden wir hier in Hebräer 11. Es ist wohl eine wunderbare Geschichte. Wir finden die Geschichte, die in 1. Mose 4 stattgefunden hat, ist erst 2500 Jahre später niedergeschrieben worden. Und noch wieder 1500 Jahre später, 4000 Jahre nachdem diese Geschichte stattgefunden hat, schreibt Gott uns durch Offenbarung, was in die Herzen dieser Männer hervorgegangen ist. Sodass die Abel, die nur kurze Zeit gelebt hat, der erste Mensch, der gestorben ist, der zweite Mensch, der geboren war, jetzt zu uns spricht und zu uns und zu jedem Menschen auf Erden wichtige Wahrheiten offenbart, weil Gott sie uns gegeben hat. Wir finden hier in Kapitel 11, Hebräer 11, durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzügliches Opfer dar als Kain, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinen Gaben, und durch diesen, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Wunderbare Tatsachen. Lass uns gut bedenken, Abel hatte das Wort Gottes nicht, wie wir es haben. Es war im Anfang. Aber hier steht, dass er durch Glauben sein Opfer brachte. Und das finden wir nicht in 1. Mose 4. In 1. Mose 4 wird uns gesagt, Abel brachte dieses Opfer. Nein, lass ich sagen, Kain erst. Es scheint, alsof bei Kain erst de Gedanke kam, um Gott ein Opfer zu bringen. Und Kain brachte dieses Opfer, und Abel brachte dieses Opfer, und Gott sah Abel und seinem Opfer an, und Kain und seinem Opfer nichts. Und man könnte fragen, so wie viele Menschen es gefragt haben, war das nicht ungerecht von Gott? Aber hier sehen wir, was in dem Herzen dieser Männer war. Durch Glauben brachte Abel Gott ein vorzügliches Opfer dar, Kain. Es war nicht einfach, dass das Opfer von Kain besser war dann von Abel besser war dann von Kain. Aber wir haben hier, was der Grund dafür war und auf welche Weise allein man etwas bringen kann zu Gott, was ihm wohl annehmlich ist. Denn es ist ein Grundsatz in Gottes Wort, wie es im Gesetz von Mose wiederholt gesagt wird, dass wenn ein Mensch zu Gott kommt, er nicht leer kommen darf. Er muss etwas haben, um Gott anzubieten, wenn ein Geschöpf zu den Schöpfern näher kommt. Und dann sehen wir hier, dass beide kommen, aber dass das Opfer, das Abel bringt, gegründet ist, ausgesucht ist durch seinen Glauben, durch sein Vertrauen auf Gott, durch sein Glauben, was Gott gesagt hat, und sein Vertrauen, dass wenn man zu Gott kommt, Gott allein sagen kann, wie man zu ihm kommen kann, und Gott uns allein mitteilen kann, was wohl annehmlich für ihn ist. Und das nicht allein, wir finden hier, durch welches er Zeugnis erlangte, dass er gerecht war, indem Gott Zeugnis gab zu seinem Gaben. Und durch diesen oder dieses, obgleich er gestorben ist, redet er noch. Da sehen wir einen Mann da stehen, der erste Mensch, der gestorben ist. Das ist lieber sagen, der vierte Mensch, der jemals gelebt hat. Und er kommt zu Gott und er weiß, dass Gott, dass er angenehm für Gott ist. Er hat das Bewusstsein, dass er gerecht ist. Gott gibt ihm dieses Bewusstsein und Gott gibt ihm Zeugnis zu seinen Gaben und dass er gerecht ist. Und da haben wir also gleich im Anfang schon das ganze Geheimnis, wie ein Mensch gerecht sein kann vor Gott. Das, was Hiob fragte, aber er verneint es. Wie kann ein Mensch gerecht sein vor Gott, sagt er. Und er meinte, keiner kann es, aber hier haben wir es. Abel hatte Glauben. Nein, er hatte nicht ein geschriebenes Wort von Gott, worin stand, was er zu bringen hatte. Abel hatte Glauben. Wir lesen nicht, dass Abel und Kain viele böse Dinge getan haben. Wir finden keine einzige Sünde, die sie getan haben voor deze Sache. Es ist also klar, dass Gottes Wort uns hier nicht onze Gedanken richten will auf Sünden, auf Vergebung von Sünden, aber dass Gottes Wort unser Blick hier richten will auf die Stellung eines Menschen, auf dem, was von Natur ist. Wenn es Sünden gegangen wäre, dann hätte Gottes Wort besser schreiben können über ein Opfer, das Adam gebracht hatte. Denn Adam und Eva hatten gesündigt. Aber wenn Adam und Eva ein Opfer gebracht hätten, dann hätten wir sagen können, ja, aber wir sind nicht in derselben Stellung. Wir waren nicht unschuldig und haben bewusst durch Gottes Gebot übertreten. Aber wir finden hier Menschen, die, wovon wir nicht wissen, dass sie jemals eine böse Tat getan haben. Wir können es annehmen, aber Gottes Wort sagt uns nicht. Und doch einer bekommt das Zeugnis von Gott, dass er gerecht ist. Und einer bekommt das Zeugnis, dass er nicht gerecht ist. Und in Hebräer 11 sagt Gottes Wort uns, warum diese eine gerecht ist, weil er aus Glauben handelte und mit dieser Gabe kam, mit dieser Opfergabe und dadurch Gott wohl annehmlich war. Es ist hier also, dass Abel zu Gott kommt mit etwas, was spricht von der Tod. Er kommt zu Gott und stellt den Tod zwischen Gott und ihm. Und das ist die Lehre, des ganzen Wortes Gottes, das nur der Tod das Ende sein kann von einer Natur. Und dass nur der Tod also ein Mensch, ein Nachkommen von Adam, aus seiner Stellung herausbringen kann. Und wir wissen es alle, nur der Tod bringt uns aus diesem Platz, braucht der Fluch Gottes Ruht, das missformt ist durch die Sünden, aus dieser Welt in einen anderen Platz. Und das ist die erste Lektion, die Gottes Wort hier uns gibt. Und da ist das nicht, was sein Glaube gesehen hatte, dass Gott selbst tat. Nein, wir finden nicht, dass Gott eine Erklärung gegeben hat zu Adam und Eva, warum er Rocken von Fell machte und Adam und Eva damit bekleidete. Aber der Glaube von Adam fühlte und verstand, was die Gedanken Gottes waren. Das ist das Wunderbare, was ein natürlicher Mensch nicht verstehen kann, aber das ein Gläubiger verstehen kann. Ist es nicht eine wunderbare Tatsache, wenn in 1. Johannes 2 steht, dass Babys in Christus, kleine Kinder, natürlich kleine Kinder im Glauben, aber buchstäblich ist es Babys, die Salbung des Heiligen haben und alle Dinge wissen und nicht nötig hat, dass einer sie unterrichtet. Aber Gottes Wort sagt es das. Und es ist bestimmt nicht wahr, es ist natürlich ein Unterschied zwischen Abel und diesen kleinen Kindern, denn in 1. Johannes 2 geht es auch über die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Und er hatte Adam nicht, Abel nicht. Aber einer, der Glauben hat, hat eine neue Natur empfangen, eine göttliche Natur. Und die göttliche Natur füllt alles an, so wie es nach Gottes Gedanken ist. Und so kann einer, wenn er wiedergeboren ist, wenn er wirklich Glauben hat, und das ist der Beweis, dass er wiedergeboren ist, fühlt, was die Gedanken Gottes sind, wenn es keine Hindernisse in seinem Leben gibt, wodurch dieses Gefühl abgestumpft wird und die Verbindung mit Gott verbrochen wird. Und hier Abel fühlte, er hatte gehört, er hatte gehört, jedenfalls zijn Glaube verstand is, dat Gott selbst de Tod hineingebracht hat, om schuldige, zündige Menschen, die geflüchtet waren voor ihm, en die gefunden hatten, dat sie nackt waren, en niet voor Gott stehen konnten, om die in einen Zustand zu brengen, dat sie voor ihm stehen konnten. En Gott hat de Tod dazu gebraucht, om sie zu bekleiden. En dat is das Erste, was een Mensch zu lernen hat. Dan verstehen wir, dat zelfs een kleines Kind in zichzelf, in de Moment, dat es geboren is, niet voor Gott bestehen kan, weil es eine sündige Natur hat. En dat nur der Tod een Mensch aus der Stellung, waarin er is, überbringen kann in eine andere Stellung, eine Stellung, worin er vor Gott bestehen kann. Und es ist der Tod eines anderen. Und hier haben wir diesen Grundsatz. Ein Mensch kann nur zu Gott nahen, ohne Gericht zu empfangen, wenn er kommt mit das, was spricht von dem Tode, und wenn er das tut, weil er nur fragt, was die Gedanken Gottes sind, und in der Glaube wird verstehen, was die Gedanken Gottes sind. Und dann empfängt der Mensch Zeugnis, dass er und seine Gabe angenehm sind bei Gott. Und dass er bestehen kann vor Gott, wie wir gelesen haben. Und Jehova blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Ich will dann etwas lesen aus Kapitel 8, als zweite Teil, wo wir eine zweite Lektion haben. Da finden wir in Vers 20 Und Noah baute Jehova ein, Kapitel 8, Vers 20 also. Und Noah baute Jehova einen Altar unter Namen von allen reinen Vieh und von allem reinen Gevögel und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und Jehova roch dem lieblichen Geruch. Und Jehova sprach in seinem Herzen, nicht mehr will ich hinfort den Erdboden verfluchen, um des Menschen willen. Denn das Dichten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Und nicht mehr will ich hinfort alles Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Forthin, alle Tage der Erde, soll nicht aufhören, Saat und Ernte und Trost und Hitze, Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Da haben wir das zweite Opfer, wovon Gottes Wort spricht. Und es ist ein sehr besonderen Platz. Erstens, es ist der erste Platz, wo Gottes Wort spricht über einen Altar. Und das ist auch sehr wichtig. Oft wird gedacht, der Altar ist nicht so wichtig. Das Opfer ist wichtig. Aber der Herr Jesus sagt in Matthäus 23, dass der Altar wichtiger ist als das Opfer. Dass die Gabe geheiligt wird durch dem Altar. Und wenn wir die Bilder von der Stiftshütte aus 2. Mose kennen, dann wissen wir, dass der Altar auch ein Bild des Herrn Jesus ist. Als der wahrhaftige Mensch von Holz gemacht, aber mit Erz überzogen, ein wahrhaftiger Mensch, der fähig war, in das Gericht Gottes einzugehen und nicht verzehrt zu werden durch das Gericht, weil in ihm nichts war, was durch das Gericht angetastet werden konnte. Und nun sehen wir hier das zweite Opfer. Und es ist wunderbar, es war nur ein Altar da auf der ganzen Erde. Und dieser Altar und die Opfer darauf war in diesem Moment, nachdem Gott gerade gesagt hat, all das Gebilde der Gedanken des Herzens des Menschen ist nur böse, es schmerzt mich an mein Herz, dass ich den Menschen geschaffen habe. Und sein Gericht kam in der Sündflut. Gott richtete die ganze Menschheit, weil ihr Zustand so verdorben war. Und dann sehen wir hier eine neue Erde. Und wir sehen da an diesem Altar, ein Altar auf die ganze Erde. Und auf diesem Altar Opfer. Und der Geruch von diesem Altar, man kann sagen so, die Auswirkung von diesem Opfer auf diesem Altar ist so groß vor Gott, dass Gott sagt, es ist wahr, der Mensch ist verdorben. Selbst ein solches Gericht ändert sein Herz nicht. Sein Herz ist ebenso verdorben von die wenigen Menschen, sie wussten es nicht. Die glauben nicht, dass Noah und sein Weib und seine Söhne gewusst haben, dass ihre Herzen so böse waren. Aber Gott wusste es und er sagt es hier. Aber wenn das auch so ist, dann nog werde ich sie nicht mehr verderben. Denn da komt van deze Erde so ein wohltuender Geruch, ein lieblicher Geruch von diesem Opfer. Oder wie de Fußnote sagt, ein Geruch des Ruhes, ich werde diese Erde nicht verderben. Lass uns even terugkeren. Warum konnte Noah dieses Opfer brengen? Gott hat in Kapitel 5, Kapitel 6, meine ich, hat er gesagt, was der Mensch ist. Und Gott hat gesagt, ich will das Gericht über diesen Menschen bringen. Aber Noahs Auge war gerichtet auf Gott und er fand Gnaden. Und jeder, der zu Gott kommt, um Gnade zu finden, wird sie finden in den Augen Gottes. Und Gott gab ihm den Weg, wodurch er durch den Tod gehen musste, konnte, durch das Gericht Gottes gehen konnte, denn Gott musste sein Gericht ausüben, aber dass er dadurch gehen konnte, um doch im Leben zu bleiben, und dass er durch den Tod diese Stelle, diese Platz, wo er war, verlassen konnte, um nach einem neuen Platz zu gehen, durch den Tod, aber nicht sein eigener Tod, in etwas, was spricht von der Tod eines anderen. Wir wissen, es ist, wie sagt man in Deutsch?
arche.
Ja, es war die arche, waarin er ging, und zo op die andere Seite kam. Und dann ist er auf die andere Seite. Er ist nicht mehr auf die alte Erde. Er ist die neue Erde. Natürlich ist buchstäblich dieselbe Erde. Aber in ihrer geistlichen Bedeutung spricht sie doch auf dasjenige, wo der Mensch gebracht wird, der in die Arche durch das Wasser des Sintfludes geht und so auf die neue Erde kommt, die gereinigt ist durch das Gericht Gottes. In Bilden spricht es, ich zweifle nicht daran, und was nachher stattfinden wird in 2. Petri 3, wenn die Erde durch das Gericht Gottes vernichtet werden wird, verwüstet werden wird und eine neue Erde, einen neuen Himmel da sein kann. Und dann sehen wir, dass das Opfer nicht allein imstande ist, um Sünder zu retten, und dass das Werk, was dargestellt wird in diesem Opfer, nicht allein fähig ist, dass einen Menschen dadurch zu Gott naht, und dass ein Mensch, also ein sündiger Mensch, zu Gott kommen kann, wenn er den Tod von diesem Opfer zwischen sich und Gott bringt, aber dass Gott imstande ist, aufgrund dieses Opfer die ganze Schöpfung zu reinigen und nach dem Gericht zu segnen, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu geben, und waarin der Mensch wohnen kann, der Mensch, der in sich selbst vollkommen böse ist, und dessen Herz nicht besser ist dan die Menschen, die durch das Gericht getroffen waren, aber die in einem anderen durch das Gericht gegangen sind und so auf diese neue Erde angekommen sind. Und dann sehe ich das Opfer selbst. Es ist ein etwas anderer Gedanke, aber ich möchte dabei sagen, wenn wir weer in 3. Mose 1 lesen über den Brandopfer, dann steht da, dass der Opfer das Brandopfer in seine Teile teilen musste, sodass jedes Teil des Opfers besonders gesehen werden konnte. Nun, das ist eigentlich, was Gott auch getan hat. Mit Ehrfurcht gesagt, Gott hat Herr Jesus in seine Teile geteilt und immer wieder ein neues Teil dahin gegeben, dass wir es sehen konnten. Alle die Dinge, die sprechen von der Herr Jesus und von de Herrlichkeit seines Persones und seines Werkes, wir finden immer nur ein kleines Teil, dass wir das betrachten können. Und so da wieder ein neues Teil und immer wieder neu. Wir werden sehen in 3. Mose 1, dass man Rinder bringen kann, dass man Schafe oder Ziegen bringen kann, dass man Gevögel bringen kann, dass es alles spricht von der Person des Herrn Jesus. Aber hier finden wir es in Bilder zusammengefasst, um gleich im Anfang schon klar zu machen, dass die Person des Opfers, die Gott vor sich sah, so wunderbar ist, dass aufgrund dessen Gott seine ganze Liebe, seine ganze Gnade und alle Segen, die ein allmächtiger Gott geben kann, ausgießen kann aufgrund von diesem wunderbaren Opfer. Wir finden, dass Noah hier in Kapitel 8 Noah nahm von allem reinen Vieh und von allem reinen Gevögel und opferde Brandopfers auf dem Altar. Alles, was ein Bild von dem Herrn Jesus war, alles, was angenehm war für Gott, und wir wissen, nur was in ihm den Herrn Jesus war, ist angenehm für Gott, wurde hier door Noah gebracht auf der neue Erde, und Gott roch den lieblichen Geruch, die ihm Ruhe gab, und Gott sagte, jetzt kann ich einen festen Bestand machen, einen festen Zustand von Segen geben. Von jetzt an, wie es steht, nicht mehr will ich hinfort alle Lebendige schlagen, wie ich getan habe. Fortin alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte und Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Natürlich ist das in praktische Dingen hier auf dieser Erde auch wahr. Vor der Zeit wissen wir nicht, ob es geregnet hat. Aber von dieser Zeit an ist das so gewesen. Immer ist der Tag, der Nacht nach der Tag gekommen. Oder wie hier steht, der Tag nach der Nacht. Immer ist es, hat es Saat und Ernte gegeben, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Und wir wissen, dass das so bleiben wird, solange die Erde besteht. Aber es deutet alles hin auf diesen wunderbaren Zustand, der ewige Zustand, wo alles unveränderlich sein wird und alle Gnadengaben Gottes niemals mehr ein Ende finden werden, aber unendlich bleiben werden, sicher bleiben werden in alle Ewigkeit, weil sie gegründet sind auf diesem wunderbaren Geruch, auf das Opfer, was hier gebracht wird, und das Opfer, das nicht allein in zichzelf kostbaar is, aber dat zo überaus kostbaar is, door de persoon die dat opfer war. Niet door dat werk wat hij volbracht had, dat hij gestorben is, aber de persoon die deze staat ontstarf, al dat God bevredigd werden konnte, ruhe vinden konnte, en de mens door hem zu God nahen konnte. Und die Zeit ist vorbei, aber ich möchte allein nur ein eben weitergehen, das bekannte Kapitel, in Kapitel 22, wo wir das dritte Opfer, kann ich sagen, haben, und wir kennen es wohl, wobei wir wieder wichtige Grundsätze finden. Ich will nicht davon lesen, ich denke, wir kennen alle dieses Kapitel wohl, die Opferung von Isaac. Aber hier haben wir, und Gott wollte das im Anfang schon klar machen, dass das Opfer nicht allein ein sündlos Opfer sein musste. Und das war klar aus 1. Mose 4 und 9 auch, 8 auch, ein Tier hat nicht gesündigt und nicht übertreten, aber dass nur ein Mensch wirklich für Menschen sterben konnte. Und dass die Gerechtigkeit Gottes nur befriedigt werden konnte, wenn ein Mensch starb für einen Menschen. So wie Gott gesagt hatte zu Adam, dass der Saat von der Frau der Schlange den Kopf zermorseln würde, auch wenn es ihm auch koste, dass seine Verse zermalt wurden. Oh, das ist eine wunderbare Verheißung. Wir sehen dan zo dat die macht Satans dort verpletterd werden würde. Dat de samen der vrouw, also een mens, würde Satan den Kopf verschlagen. En er zelfs würde geschlagen werden, aber niet endgültig. Einer dessen versen zermalmd werden, is niet gestorben, is niet dood. Er kan een schrecklich lijden müssen. Aber es ist nicht das Letzte. Und in dem ersten Wort Gottes gab Gott schon an, dass derjenige, der das Werk vollbringen sollte, aufgrund wovon Menschen befreit würden aus der Macht Satans, dass er leiden musste, aber dass er weiterleben sollte. Und ja, wir wissen es, leben sollte in Ewigkeit. Und nun finden wir hier in 1. Mose 22, de bestätigung van diesem Grundsatz. Nur ein Mensch konnte sterben für ein Mensch. Es muss das Saat der Frau sein, der das Werk vollbrachte. Und wer konnte das tun? Aber der Grundsatz wurde festgesetzt. Und dann dieser andere Gedanke dabei, dass der Vater war, der das Opfer gab. Wir finden diese Gedanken nicht in den ersten Kapiteln. Wir finden in 1. Mose 4, dass Abel das Opfer brachte. Und wir finden nicht, dass Gott ihm eine Anweisung gegeben hat. Wir finden in 1. Mose 8, dass Noah das Opfer brachte. Und wir finden nicht, dass Gott ihm eine Anweisung gegeben hat. Aber hier sehen wir, dass der Vater selbst das Opfer bringt. Dass er sein Eingeborenen, sein Einziggeborenen, dass er der Sohn, den er lieb hat, gibt. Und dass er ihm schlachten will, um das zu vollbringen, was zu vollbringen war. Und das ist der wunderbare Gedanke, die hier dargestellt wird. Und wenn wir diese Prinzipien, die wir hier diesen Stellen gelesen haben, nicht in unsere Herzen aufnehmen, dan werden we niet die opverrichtig verstehen. En niet die wonderbare gedanken Gottes, die daarin geoffenbaard zijn, over de persoon en das werk des Herrn Jesus, niemals werkelijk verstehen kunnen met onze hersen. Nur auf grond des Opfers kan een mens zu Gott komen, wenn er im Glauben dieses Opfer nimmt und im Glauben der Tod von dieses wunderbare Opfer zwischen Gott und sich bringt, weil er weiß, dass das genug für Gott ist. Wenn er weiß, dass dieses wunderbare Opfer so herrlich für Gott ist, dass Gott aufgrund dessen selbst Himmel und Erde reinigen werden wird und segnen wird mit ewige, unveränderliche Segnungen. Und wenn er weiß, dass Gott selbst dieses Opfer gegeben hat, dass der Vater und der Sohn zusammengehen, so wie Johannes 3, Vers 6 nun sagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, auf dass ein jeder, der an ihn glaubt, nicht verderbe, sondern ewig Leben habe. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Und so wie Römer 5, Vers 8 uns sagt, Gott bestätigt seine Liebe gegen uns hierin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das ist das volle Evangelium, das leider auch durch Gläubigen wenig gekannt wird. Das ist das Evangelium, wodurch ein Mensch allein Frieden empfangen kann mit Gott, zu wissen, dass Gott das Opfer gegeben hat, das vollkommene Opfer, wodurch der Mensch aus dem Zustand, worin er ist, versetzt wird in einen neuen Zustand. Wir können sagen, aus der Familie des ersten Adams hinausgebracht wird und versetzt wird in die Familie des zweiten Adams. Mit den Worten von Kolosser 1, Vers 12 und 30, der uns fähig gemacht hat, Anteil zu haben an dem Erbe der Heiligen im Lichte, der uns versetzt hat in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das sind die Grundsätze von diesen Opfern, worüber wir, so der Herr will, die nächsten Tagen sprechen werden.